Wofür es sich zu losen lohnt. Ein Podcast über Schauspiel und wenn Träume auf die Realität treffen. Mein Name ist Jessica Trocher und ich bin Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin. Nein, korrekt ausgedrückt bin ich Musical-Darstellerin. Spätestens wenn ich das sage, lose ich. Jedes Mal. Wenn ich an einem Set oder bei einem neuen Job am Theater auf neue KollegInnen treffe und mich vorstelle und sie fragen, wo ich studiert habe, sage ich an der Folkwang. Dann wird nicht weiter nachgefragt und ich rede mit meinem Gegenüber auf Augenhöhe weiter. Sobald wir aber ins Gespräch kommen und uns über den Berufsalltag unterhalten, verrate ich, je nach Laune, dass ich eigentlich Musical studiert habe. Ja, genau. An der Folkwang gibt es ein interdisziplinäres Grundlagenseminar, wo Musicals, Regie, Physicals und Schauspielende ein Jahr zusammen unterrichtet werden. Jeden Abend, 4 Stunden, bevor jede und jeder in die eigene Disziplin wechselt. In diesem Moment meines schamvollen Geständnisses weiß mein Gegenüber gar nicht mehr, wie er oder sie sich verhalten oder reagieren soll. Meistens endet das Gespräch dann in einer Rechtfertigung meinerseits, in der ich mein triviales Genre verteidigen und erklären muss, dass es mehr zu bieten hat als kommerzielle Unterhaltung. Dass für mich mit der Verknüpfung von Gesang, Tanz und Schauspiel das vollkommen theatralische Theater entsteht und dann am vollkommensten wird, wenn diese marionettenhafte Leere und Trivialität mit wirklichem Drama und politischer Satire verschmilzt. Ich habe mir diesen Satz perfekt zurechtgelegt, auswendig gelernt und kann ihn jederzeit abspulen. Ja, ich gebe zu, es gibt nicht viele solcher Nischenmusicals abseits des kommerziellen, jedenfalls noch nicht auf dem deutschen Markt. Und ich liebe das Kommerzielle. Aber ich möchte dazu beitragen, dass das nicht überwiegt. Ich möchte mit 90 Jahren sterben und wissen, dass ich alles probiert habe, dieses Genre mitzugestalten. Ich möchte dazu beitragen, dass Vorurteile und Klischees abgebaut werden und Teil eines Kollektivs werden, das neue, interdisziplinäre, feministische, genreübergreifende Stücke schreibt, das darauf scheißt, woher ich komme und wie mein Studiengang hieß. Lisa hat mich in diesem größten, wahnsinnigen Gedanken inspiriert und ermutigt. Und deswegen möchte ich dieses Intro nutzen, um kurz Danke zu sagen. Ich bin nämlich die Studentin, also Lisas erste Studentin aus Folge 13 in der Folge der Penistänze. Ich erinnere mich noch sehr genau daran, wie meine Dozentin Lisa Jopp in den Raum kam. Sie trug ein Leo-Print-Shirt, Ankle-Boots, rote Schellacknägel und roten Lippenstift. Mir stand eine von den GründerInnen des Ensemble-Netzwerks gegenüber, eine Schauspielerin, die nicht aussah wie ein französisches Vogue-Model mit schwarzen, massiven Vintage-Klamotten und einer leicht heiseren, melancholischen Stimme, sondern eine lustige, taffe, extreme, selbstbewusste Frau mit einer sehr lauten Lache gegenüber. Das war der Moment, wo ich realisiert habe, dass ich als schräger, bunter, catchliebender, singender, durchs Leben spielender und tanzender Musical-Vogel kein Loser bin. Und ich endlich damit aufhören sollte, diesem für mich unerreichbaren Klischeebild einer perfekten Schauspielerin nachzulaufen, nur um auf Biegen und Brechen im Club der Ernstzunehmenden aufgenommen zu werden. Ich habe mir übrigens zu meinem Abschluss schwarz-weiße Schlangenprint-Buffalo-Ankle-Boots gekauft, wie Lisa sie hatte. Ich habe mich noch nie so cool und mutig und selbstbewusst und frei gefühlt. So, das war's. Ich wünsche allen Beteiligten toi, toi, toi.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast, wofür es sich zu losen lohnt. Mein Name ist Johannes Lange.
Mein Name ist Lisa Jopp.
Und danke an Jessica Trocher für diese schöne Ansage. Lisa, wie ging es dir dabei?
Ach, Jessica, Mann, danke für diese tolle Ansage. Ich bin ganz gerührt, freue mich, dass diese guten Schuhe, die ich auswähle, so inspirierend wirken können auf Menschen und dass auch Schellacknägel dazu beitragen können, dass Menschen sich gut fühlen, wie sie sind und das Gefühl haben, sie dürfen so sein, wie sie sind. Mhm. Nein, also ja, es rührt mich sehr, muss ich sagen, rührt mich wirklich sehr.
Ja, ich fand's auch toll. Viele Themen abgehandelt. Ja, für Jessica entschuldige mich, ich mich nochmal. Ich bin dann nun bekanntermaßen ein Ostdeutscher und da gibt's Jessica, gibt's da gar nicht. Das ist immer die Jessica. Deswegen Verzeihung dafür. Aber das Thema der Musical-DarstellerInnen und die gläserne Decke und das
Branchendünkel,
das Einfrieren der Situation des, ach so, und dann fragt man nicht mehr weiter und will gar nicht wissen, gibt's den Dozenten noch und wen kennst du und so. Das ist, ja, bekannt. Und ich muss auch zugeben, tatsächlich eine, das wird dergestalt weiter performt, ungefragt auch, dass es mir, glaube ich, auch schon mal passiert ist, in meinen Anfängen. So, dass man dann eine ganz klare Disziplin zwischen den, eine Hierarchie zwischen den Disziplinen auch aufgestellt hat und dachte, ja gut, so wie mit dem Jungtheater und den Abendspielplan und so. Das hat mich daran erinnert.
Ja, das stimmt. Das beschreibt sie ja auch. Sie hat auch sehr gute, sehr präzise Worte dafür gewählt. Ich sehe das auch, dass es noch viele Berufe gibt, die eigentlich artverwandt sind miteinander, die sich nicht, die sich selten mit dem Arsch angucken, sagen wir mal so. Ja? Weil man so Dünkel hat. Die einen machen das Richtige und die anderen machen das Falsche und man verachtet das und so. Ich glaube, das ist ja so der Gegengedanken zu interdisziplinär. Ne? Also, und das, obwohl auf der Hochschule, auf Universitäten interdisziplinär eigentlich das neue New York ist oder beziehungsweise der Classy Standard ist, aber an Kunsthochschulen oder an unseren Schauspielhochschulen, da ist interdisziplinär, glaube ich, nur in der Dramaturgie cool.
Ja, genau, ein so dramaturgischer Treppenwitz, interdisziplinär arbeiten, genau. Ja, und dann machen wir nochmal was mit dem Tanzensemble und mit den MusikerInnen und das wird ganz toll, das wird ein super interdisziplinäres Stück. Und das sind ganz oft nicht unbedingt die glücklichsten Zusammenführungen, wenn man dann in der Oper mitspielt oder irgendwie. Also manchmal schon, aber irgendwie so richtig pritzelig habe ich es noch nie erlebt, ja.
Ich kann da gar nichts zu sagen. Ich bin da gar nicht kompetent, das zu beurteilen und auch das zu verallgemeinern.
Ja, total. Ja.
Ich hasse auch Verallgemeinerungen im Moment. So viele Leute verallgemeinern Sachen wegen Corona. Ich kann das nicht mehr hören. Ja, die alten Leute, die wollen ja. Also ja, es gibt sehr viele unterschiedliche alte Leute, die sehr unterschiedlich auch mit den Herausforderungen umgehen. Ach ja, das stimmt. Okay. Johannes, wie geht's dir denn? Wie war denn deine Woche?
Ach so, meine Woche. Wir sind doch jetzt gerade, genau, die neue Woche beginnt ja eigentlich erst gerade. Also heute habe ich einer sehr, sehr guten Freundin fast den ganzen Tag handwerklich zur Seite gestanden und Regale angebracht und einen Wasserhahn ausgetauscht und bin daran wieder so lustig schön verzweifelt, weil das ist immer, ich werde ganz oft gefragt, aber ich bin nicht wirklich der Beste in diesen Dingen. Aber ich habe das als eine Eigenschaft von mir angenommen oder vorausgesetzt, dass ich darin gut bin. Und auf dem im Vollführen dieser dieser selbst aufgelegten Prüfung passieren mir so viele komische Dinge. Es ist wirklich ulkig. Ich verletze mich eigentlich immer. Es geht immer ein bisschen was schief. Es wird auch immer ein bisschen schief und so. Ich entschuldige mich dafür, dass es so schief geworden ist und ist wirklich gut. Ja, sieht doch super aus. Ach, ich weiß nicht. Und vielleicht hättest du jemand anderen fragen sollen. Komm da auch in so Selbstzweifel und so. Ist immer wieder schön.
Ja, und wieso fragt man dich dann? Wegen deinen Lederschuhen und deiner Jeanshose? Weil du so ein bisschen aussiehst wie der Handwerkerboy mit deinem weißen Rip-Shirt und so.
Meine Furchtlosigkeit.
Als hättest du immer so ein leicht... du bist furchtlos, ja.
Ja, es ist absolut... Ich habe eine totale Furchtlosigkeit und... traue mich auch an viele Werkzeuge und Gerätschaften, an die sich so einige dann nicht mehr rantrauen und so. Aber meine Furcht...
Man könnte auch sagen, du überschätzt dich selbst.
Genau, ja. Im Prinzip schon. Aber ich glaube, es ist...
Du bist ein Angeber.
Ja, ein Angeber ist gut. Ist gut.
Hochstapler.
Hochstapler stimmt auf jeden Fall. Aber im so guten Sinne. Also es muss doch irgendwie gehen. Also das ist so doch, es muss doch eine Lösung geben, weil es gibt ja keine Ausbildung im allgemeinen handwerklichen Schaffen. Es gibt ja nur den Moment des Hochstapelns, des sich selbst Überschätzens, dann ein bisschen auf die Fresse fliegen und dann beim zweiten Mal schon mehr wissen. So.
Das ist doch wie beim Spielen auch.
Ja, ganz
wie
genau.
Wie beim Probenangebot.
Ja, eben. Sich erstmal schön schämen und dann, Ja, klar, ich erinnere mich da an meine ersten Bücherregale, das war noch in Oldenburg, das war fürchterlich. Ich habe die halbe Wand abgetragen, würde ich meinen, bis da mal so drei Leisten Bretter an der Wand hingen. Und dann waren noch einige, haben gewackelt, einige Dübel sind nie wirklich fest geworden und so. Das war eine ziemlich traurige Veranstaltung, mein erstes Bücherregal.
Waren das Altbauwände?
Ja, das waren Ziegelwände und das war natürlich jetzt, um da so mal richtig irgendwie anzufangen mit der Bohrmaschine, dann auch mit so einer ausgeliehenen Bohrmaschine, so einer billigen, die auch schon so Funken geschlagen hat im Schlagbohrer-Modus.
Ja. So. Da bist du wahrscheinlich auf einen Eisenträger gestoßen, oder?
Ja, nee, also dann immer der Wechsel.
Du sprichst mit einer Expertin, falls es den
Unterschied. Ja, ich weiß. Ist. Der Wechsel zwischen dicker Fuge und Stein, das war einmal so das Problem. Und ich habe dann ganz viel Unglück gehabt hinter der dicken Tapete, dass ich immer auf die Fugen getroffen habe, also bin mit den Löchern da, wo ich sie haben wollte. Und dann musste ja ganz viel umsetzen und ach ja.
Das mit den Fugen habe ich überhaupt nicht verstanden.
Wieso? Nein, du hast Ziegelsteine, dazwischen sind Fugen. Und wenn du in die Fugen reinbohrst und das so altes Fugenwerk ist, dann rieselt das da einfach nur so raus und da kommst du nicht ran. Gerade wenn es so dicke Dinger sind, wenn das so schlecht ausgefacht ist oder so schlecht hochgeziegelt oder wie man das da so im Fachjargon nennt. Genau. Und
habe ich mich immer gefragt, warum man das nicht in der Schule eigentlich lernt, weil du brauchst es dein Leben lang, musst du in irgendwelche Wände bohren und zwar in Altbauwände, in Neubauwände, in Wände mit Eisenträgern, in Wände, die aus Sand sind und du weißt nicht, was ein Spreizdübel ist, du weißt nicht, was ein Hohlraumdübel ist, du musst nämlich auch ab und zu mal in diese Gipswände bohren, also das checke ich überhaupt nicht, warum einem das nicht beigebracht wurde, weil das braucht man so oft.
Ja, zumal ja auch dann die Abschlussprüfung ja auch so cool wäre. Da einmal so eine Testwand zu haben, die man so aufbaut und dann gibt es diesen lustigen Lehrer, der das halt schon seit 20 Jahren macht und da halt dann die Dübelprüfung abnimmt, so in der 10. oder 11. Klasse oder in der 10. oder 8., so 9. Klasse, glaube ich, wäre so ein gutes Ding, um so Dübeln zu lernen, ne? Also
ja, auf jeden Fall, kurz bevor man die erste Wohnung hat eigentlich.
Ach so, ist das in der 9. Klasse?
Nee.
Nee, da kann man, aber da will man ja auch schon.
Ich bin mit 17 ausgezogen.
Ach so, stimmt, so früh tatsächlich. Ja. Genau. Ja, gut.
Du hast doch einen lustigen Job. Erzähl doch mal von deinem lustigen Job.
Was ist denn für ein lustiger Job?
Ja, dein lustiger Job letzte Woche.
Ach so. Ja, der war gar nicht so lustig.
Du hast doch für den Fonds Darstellende Künste gearbeitet.
Ja, das darf doch keiner wissen, da war ich doch undercover.
Warum?
Ach so, weiß ich auch nicht. Ich dachte so undercover, ich habe da so einen Trick gemacht. Ich habe mich nämlich, ich wurde gefragt über so Umwege, über eine gemeinsame Freundin, deren Freund arbeitet beim Fonds der Darstellenden Künste und die ziehen um, weil die jetzt mehr Geld zu vergeben haben durch die ganzen Corona-Hilfen. Das heißt, der Proporz im positiven Sinne wird größer, mehr Leute wurden eingestellt, die jetzt halt Anträge und diese Förderprogramme organisieren und das Geld vergeben. Und die sind umgezogen und da brauchten die irgendwie schnelle Hilfe. Und weil der Fonds der Darstellenden Künste natürlich auch so eine KünstlerInnen- und Kreativfördermaschinerie ist, haben die halt kein Umzugsunternehmen sich organisiert, sondern arbeitslose Schauspielende, basically.
Also gleich eine ABM draus gemacht.
Und in diese Chain Gang.
Nee, oder Jobs geschaffen, besser gesagt. Ja,
und in diese Chain Gang bin ich dann eingestiegen. Und das war interessant, um jetzt auch meinen Losen der Woche zuzugeben. Das war total nette Leute. Und einer, hallo Simon, hört auch zu. Der hört unseren Podcast sehr regelmäßig. Und das war eine super Truppe und wir hatten eine schöne Zeit. Aber ich habe auch auf dem Weg dahin, hatte ich so einen Moment, da kam so eine Form von Demütigung oder so, die ich gar nicht, auf die ich mich schon vorbereitet hatte, weil ich war da ganz frei und lustig. Ach geil, halt Hauptsache ein bisschen Kohle machen an dem Tag, ist doch witzig und ein bisschen körperlich arbeiten und nicht nur am Rechner sein und an der Laptop-Leine hängen. Und dann wusste ich schon, jetzt kommt ein bisschen, es wird der Moment, wo ich mich gerade, wenn man morgens dahin fährt, noch so man ist noch so jungfräulich, steht noch so im Tag drin und ist noch so für schlechtere Gefühle viel empfänglicher. Und da kam so auf dem Weg dahin morgens so ein bisschen die Demütigung. Und die habe ich aber, weil ich dachte, krass, jetzt mache ich hier so einen Umzugshelferjob. Das ist doch irgendwie auch alles, ach scheiße und so. Und dann habe ich die aber ganz schnell überwunden. Das war so mein...
Kannst du beschreiben, wie du es überwunden hast?
Ja, mit einfach einer, naja, ist es denn gerade nicht so? Also warum, also eine Demütigung wäre ja etwas tun zu müssen, also ich weiß gar nicht, also mir hat einfach dieses, ich glaube, ja, das Mantra war es, als wäre es gerade nicht so. Also warum solltest du dich jetzt schlecht deswegen fühlen? Sei doch, oder das hat so geholfen, weil klar, ich habe gerade in der Zeit jetzt, ich hatte ja einen Job, aber jetzt habe ich gerade keinen Job und ist doch nett, jetzt irgendwie zum Beispiel die Rechnung bei der Änderungsschneiderei für deine 4 Jacken, die du abgegeben hast, jetzt mit dem Job gut bezahlen zu können. Und, right. Und das hat mich dann so, und dann war das ja eh lustig. Und es macht ja auch dann Spaß, sich in so eine proletarische Schicksalsgemeinschaft reinfallen zu lassen. Auch da mal so, das finde ich ja auch eh super, dass das macht mir ja auch den, das weißt du ja, das finde ich ja auch cool. So. Und das war es eigentlich. Das war viel mehr zu erzählen, habe ich tatsächlich nicht. Ich bin ganz auf dich angewiesen heute, weil du kommst ja auch von einem Ort und einer Begebenheit, die ja sehr viel mit unserem Beruf zu tun hat, nicht wahr? Hast du nicht heute etwa gedreht?
Stimmt, ich hatte heute meinen ersten Drehtag. Ja, 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 richtig. Ich hatte heute meinen ersten Drehtag. Dank meiner tollen, meines guten Coachings, Vorbereitungs habe ich auch schon wieder keine Nackenschmerzen. Aber ich muss, genau, einmal ganz kurz, bevor ich quasi anfange zu erzählen, sagen, dass wir ganz tolle Nachrichten bekommen haben. Mit vor allem einem Verb, lieben, lieben, lieben. Ich liebe euren Podcast. Ich liebe, liebe, liebe euren Podcast. Mm. Und ich wollte sagen, vielen, vielen Dank für diese lieben, lieben Nachrichten. Das tut uns total gut zu lesen und wir werden überhaupt niemals satt von diesen Nachrichten. Und wenn ihr uns die weiterschickt, dann schneiden wir immer aus, von wem die sind, weil wir ja nie wissen, ob Leute das möchten, dass wir das posten. Und dann posten wir die in unseren Stories und wer uns veredet, den posten wir dann offiziell in unseren Stories. Wir freuen uns da immer drüber und wir haben auch eine Frage bekommen, welche Tipps wir geben können, auch wie man sich so aufstellen soll. Wo soll man wohnen? Wo soll man, wie kann man in diesem Beruf im Prinzip überleben? Eigentlich, wo, wie die Folge Kopetzky das mal so zusammenfasst. Ne? Mhm. Also, was ist erfolgreich? Wie kann ich Familienplanung auch machen? Und also, da hat Kopetzky, glaube ich, nicht drüber gesprochen, aber wohin mit mir in der Zukunft? So. Mhm. Und ich komme da deswegen drauf, weil ich halt heute von diesem ersten Drehtag, das ist eine Komödie, ich darf auch gar nicht über sie sprechen, mit Adele Neuhäuser, Häuser habe ich in der letzten Folge gesagt, wie peinlich, Neuhäuser heißt sie natürlich, unter anderem und sie spielt die Hauptrolle und ich bin nachbesetzt worden, also ich bin nicht die Erstbesetzung, sondern irgendjemand hatte vor mir die Rolle und jetzt habe ich sie aber. Und wie ich das ja so mache, wenn ich einmal mit dem Fuß drin habe, dann quetsche ich mir über den ganzen Arsch rein. Jetzt sitze ich da drauf und freue mich. Und ich kann dir sagen, Johannes, drehen ist so langweilig.
Also, ach, immer noch?
So, oh.
Ich dachte, du sagst was anderes jetzt. Ist so geil. Endlich.
Es ist so,
der Knoten ist geplatzt.
Nein, der Knoten ist immer noch nicht geplatzt und deswegen komme ich nämlich drauf, weil wir diese Nachricht bekommen haben, weil mir nochmal so deutlich heute wurde, egal ob ich toll vorbereitet bin, ob ich echt eine richtig tolle Spielpartnerin habe, die auch so lustig ist. Wir waren heute dann uns auch zwischendurch so ganz nah und wir waren ganz betrübt, dass wir uns jetzt so lange nicht sehen, weil wir wenig Drehtage zusammen haben. Ich habe mit anderen mehr Drehtage, weil man so merkte, die hat so Bock auf Witze und ich könnte so gute Witze für sie machen. Ja, die lacht nämlich auch gerne Tränen. Und dann dachte ich, oh Mann, das ist genau meine perfekte Kollegin, ja, weil ich perfekt, eine Witzekollegin bin, ja.
Ich bin auch ein Witzekolleg, meine Güte.
Ja, ja, ja. Also sehr, sehr schade, egal. Und ich trotzdem von diesen guten Konditionen wieder weggehe und denke, Himmel, wenn das mein Leben wäre, wenn mein Leben Drehstar wäre, ich meine jetzt nicht Filmstar, oder wenn mein Leben Filmstar wäre, also wenn ich... Wenn mein Leben wäre, 3 Tatorte zu drehen im Jahr und nebenbei noch bei Soko Wismar einen 3-tägigen Shot als so eine richtig geile Prostituierte oder dann noch, keine Ahnung, bei einer tollen Netflix-Serie ein ganz modernes Format, noch eine ganz schräge Figur irgendwie ausgraben. Ne? Wenn das so meine Kohle des Jahres wäre, no problem. Aber wenn das meine Perspektive wäre, dieses immer an diese Filmsets gehen, in den Hotels schlafen. Jetzt gerade muss ich ja nicht im Hotel schlafen. Ich werde einfach vom Fahrer abgeholt, fahre 25 Minuten zum Set und wurde mit dem Taxi zurückgebracht. Zack, bums, bin ich schon wieder in meinem Schutzraum. Das ist ja ein super seltener Luxus, den man hat. Ja?
Unverschämt.
Das ist wirklich unverschämt. Und ich kann mir das nicht vorstellen, Johannes, und deswegen antworte ich jetzt mal ganz kurz auf diese Frage der Kollegin, und in einer anderen Folge würde ich gerne ausführlicher darauf nochmal eingehen, dass ich finde auch, dass das Filmstar werden, das ist für mich keine Alternative.
Oh,
ich meine,
Mann.
Das, ja, es ist, habe ich das nicht neulich noch gesagt, ich will Filmstar werden, aber es reicht mir einfach nicht.
Also, sagen wir es so, es bleibt ein ungeklärtes ungeklärtes Thema in dir. Ich glaube jetzt auch, was du gerade gesagt hast, es ist noch nicht das Schwert, was man so dem Kontrahenten in die Brust gejagt hat. So, damit hast du, glaube ich, noch deine Filmstar-Neurose noch nicht ganz besiegt. Ja, ich glaube, dieses, du hast halt warten, ne? Dieses Rumsitzen, warten, auf dem Stuhl sitzen. Boah. Ich glaube, das ist das Gleiche für dich wie doppelt proben am Theater.
Oh, ja, genau, you name it. Es ist, genau, warten ist für mich wie doppelt proben, also vormittags und abends. Es ist für mich voll der Abfuck, weil die Zeit fremdgesteuert von anderen nicht genutzt wird, die ich zur Verfügung stelle. So, das ist natürlich jetzt nur meine quackige Perspektive. Das ist natürlich total lächerlich, das zu sagen, aber es entspricht in meiner gefühlten Wahrheit. Verstehst du?
Mhm.
Natürlich muss man da warten und so. Und fand ich irgendwie schon wieder, wie soll ich das sagen? Ach, ich wollte eigentlich gar nicht so ehrlich sein. Ich wollte nur so funky Stories erzählen. Aber das
haben schon die ersten Filmstar-Freunde damit schon ausgemacht. Ja, ja, klar. Die jetzt natürlich, die das noch wollen und vielleicht auch gerade schon werden. Ja, ich denke, du hast da aber auch gerade was beschrieben mit so drei Tatorten, ein geiles Netflix-Format und eine funky Figur und so. Ich glaube, dann fühlt sich das auch nochmal ganz anders an. Ne?
Nee, Johannes, das weiß ich nämlich nicht. Und da kann uns auch gerne mal jemand eine coole Sau zu schicken von den KollegInnen, die viel funky, cooles Zeug drin, wo andere sich drum beneiden. Von solchen Leuten werden wir nämlich auch gehört, das weiß ich. Weil der Vorgang des Wartens, dann vor die Kamera, Stehprobe, Stellprobe und wir drehen aus der Achse 1, aus der Achse 2, aus der totalen 3, aus der halbtotalen 4, Schuss nochmal von over shoulder. Du hast am Ende quasi jede Perspektive einmal gefilmt. Insgesamt sind es dann 4 Perspektiven. Nennt man das so? Glaube schon, weiß ich nicht. Und dann hast du 8-mal dasselbe gespielt und es ist immer wie so angebumst und nicht abgespritzt. Immer wie so angetäuscht, weißt du?
Ja, ja, ja. Angebumst, nicht abgespritzt. Angebumst. Titel der Folge, super.
Ja. Stimmt. Oh nein, ich bin einmal so, ja, so angebumst. Und dann geht nicht so richtig was los. Und du hast ja, dein Spielgenuss sind halt immer höchstens 30 Sekunden, weißt du? Und dafür machst du den ganzen Aufwand. Und deswegen verstehe ich nicht, wie man sagen kann, ich liebe diese Figur oder ich liebe das Spielen vor der Kamera, weil es sind so 30 Sekunden, dann 4 Minuten Pause, dann wieder 30 Sekunden, dann 4 Minuten Pause. Das ist ja nicht 4 Stunden auf einer Bühne Jazz machen. So. Und das habe ich einfach für mich noch nicht entschlüsselt und ich wünsche mir das sehr, dass sich das für mich noch erschließt.
Ich glaube, was ein großer Unterschied...
Das hätte ich nämlich verdient.
Das hättest du verdient, weil dann wünsche ich dir zum Beispiel dass du mal so eine Serienrolle bekommst. Also jetzt trete ich auf als der große Erfahrene. Ich bin dann nun wirklich, ich liege weit unter deiner Film- und Dreherfahrung, aber ich trete mal auf. Weil ich glaube, wenn man sich auch mit so einem, mit dem, was ich glaube ich schwierig finde oder mit meinen kleinen Mäuse-Erfahrungen, die ich gesammelt habe, dieses, dass so viele fremde Leute um einen herum sind, die ganz viel wichtiges Zeug zu machen haben und dass das dieses Netz an diesen fremden Leuten, wenn man halt nur wieder mal einen Tag oder einen halben Tag da auftritt, das bleibt halt so fremd und in der Fremde auch, ich will nicht sagen bedrohlich, aber es hat ja immer etwas, man muss sich ja immer innerlich aufbauen, weil man ja in der Fremde funktionieren möchte. Und wenn das Familie und Heimat wird, also du wirklich über Jahre oder so mit den gleichen Leuten arbeitest und eine Figur auch so mitentwickeln kannst und so, also ich wünsche dir da mal so eine nette Serienrolle oder halt in einem Format eine durchgehende Rolle, die dann, wo das dann auch so eine Lässigkeit und so ein Selbstverständnis bekommt, ne, dass man da kurz in Betrieb geht auch.
Weil ich glaub, ja, aber das bleibt doch. Es bleibt doch das 20 Sekunden, 4 Minuten.
Ach so, ja, das mag denn sein. Ja, das stimmt. Ja, ist das, ja, ich fand das auch immer als äußerst unbefriedigend, aber vielleicht, weil wir einfach auch super schlecht beziehungsweise im besten Falle mittelmäßig sind.
Ja, vielleicht ist es auch, sind wir nicht dazu geeignet, darüber zu sprechen, weil das ist irgendwie keine Haare am Sack, aber ein Kamm in der Tasche.
Ja, also ich hatte ja meinen Ruhmesmoment letzte Woche. Ich kam ja wieder ins Fernsehen.
Also. Ach ja, aber hattest ja vom Fernsehen schon erzählt letztes Mal, ne?
Nee, ich war das zweite Mal Fernsehen. Ich war ja einmal bei Ariane Alter und jetzt war ich ja auch bei... Das ist mein zweites Losen, was ich zugeben kann.
Los, zieh naja, durch, erzähl.
Wer mich noch nicht gesehen hat,
das ist so traurig. Wir könnten es ja in unsere Stories posten. Ja. Komm, ist doch lustig.
Ja, natürlich ist das lustig. Ich dachte, aber witzigerweise habe ich positive Rückmeldung dafür bekommen. Ich bin in den ersten 2 Minuten von der neuen Miniserie im NDR bei Big Dating als Party-DJ, der nicht die Finger von den Gästen lassen kann, zu sehen. Und ich finde, die haben sich für eine Szene entschieden, das finde ich gut, weil das mein Move mit der CD-Hülle, das ist alles original ich. Und
kannst du den Move beschreiben?
Naja, ich flirte oder mache einen coolen Move und lad mit der CD-Hülle so nach und leg so an und schieß so auf eine Person und schieß mit meinen Songs, die ich habe, vom DJ-Pult herunter. Naja, ich habe die CD-Hülle in der Hand, heute willst du mich aber auch nicht verstehen, und lad so nach und visier jemanden an und schieß mit der CD-Hülle auf jemanden.
Als Was das, heißt denn nachladen?
Naja, man macht so, man zieht so wie bei so einer Pumpgun. Reinladen. Ach Gott.
Hä? Ich habe es nicht verstanden. Entschuldigung.
Oh Mann, ist ja peinlich.
Bin ich jetzt die Dumme oder hast du es schlecht erklärt? Das fragen mein Mann und ich uns nämlich auch oft, wer bei uns schuld ist.
Ja, das wird so eine Melange aus beidem sein. Nein, du nimmst eine CD-Hülle in die Hand. So, jetzt das letzte Mal. Hast du die CD-Hülle in der Hand? Hast du es vor dir? Nimm so ein altes ABBA-Album jetzt in deinem. Visualisier dir das mal. Genau. Und jetzt hast du das Hand. Ja, siehst du das Cover?
Sense ich mir her.
Sense dir her.
Habe ich mir hergesenst, ja.
Jetzt nimmst du die linke Hand. Mit der greifst du auf die eine Seite, die nach vorne zeigt von dem Quadrat. Und da hast du so die Waffe in der Hand und greifst dann so in die untere Ecke, die dir gehört. Das ist die andere Seite der Waffe, der Griff. Und dann kannst du so damit so schießen. Und wenn du dann so, ist doch auch egal. Der Move kommt jetzt total holprig darüber, schaut es euch an. Es ist eine flüssige, elegante, szenische Leistung meinerseits. Ich cool. Schieße auf jeden Fall mit der CD-Hülle auf jemanden und lache dann so peinlich nach. So ein Lachen, ganz schlimm. Ist ein bisschen drüber, das Lachen, gebe ich zu, aber hey, was soll's. Und dann habe ich noch so fast Sex mit einer. Und hatte einen einzigen Satz. Ich gehe da wohl auch mal besser. Das war der Satz. Und
wo läuft das nochmal?
Im NDR, Big Dating, Folge 1. Ihr müsst nur 5 Minuten schauen und dann habt ihr alles gesehen, was ihr von der Serie sehen müsst. Nein, viele werden mal reinschauen. Und jeder, der mal reinschaut, der schaut auch mich an. Zumindest die 15 Sekunden, die ich da bekommen habe. Nein, ich habe da wirklich die Casterin, die mir das auch angeboten hat, die hatte sich auch, es war der auch ein bisschen unangenehm, dass sie mich, es muss schon Schauspieler machen. Wir wollen keinen Komparsen fragen und hättest du nicht Lust. Weil die Geschichte dahinter ist, dass ich für den Gefallen, den ich eigentlich damit getan habe, Gefallen, ne? Aber so kann man das ja ausdeuten, wenn man möchte. So kam ich an das Großstadtrevier-Casting, weil das die Casterin war. Und so meinte ich, ich mache das, wenn wir uns nach Hamburg kurz treffen können.
Wie, du machst,
Nee, so ein Deal war das nicht. Nein, ich habe dann, so ging der Kontakt dann. Also da, so waren wir im Kontakt und ach, schön, dass du es machst, danke und so. Und dann habe ich gesagt, ey, ich bin an dem Tag zufällig in Hamburg und so, vielleicht kann ich ja mal auf einen Kaffee vorbeikommen. Und dann lernt man sich so kennen, was man ja immer so versucht, die CasterInnen zu treffen. Ne? Und das war dann so ein Zufall. Yeah.
Cool.
Und so kam dann das, auch wenn es nichts geworden ist, aber in dieser Rolle steckt dann auch dieser weitere Schritt, der dann sich im Sande verlaufen hat, aber für den Kontext.
Ja, du bist, fast wärst du Kommissar bei Großstadtrevier geworden.
Naja, fast,
ne?
Weiß ich nicht.
Das ist ja der perfekte Moment, um eine Sprachnachricht einzuspielen, die wir bekommen haben, für jemand, der so heißt wie du und der jetzt Kommissar bei Soko Leipzig ist.
Hallo, ihr lieben Lusenlohner. Ich wollte euch, ich komme nicht dran vorbei, euch irgendwann mal anzuschreiben. Ich bin schon lange Fan von eurem Podcast und hatte euch schon mal geteilt und alles Mögliche. Was ja auch so witzig ist, weil der Kollege heißt ja fast wie ich. Was mich auf eine sehr lustige Geschichte brachte, und ich weiß nicht, ob wir die vielleicht irgendwie mal verwursten können, für eure Zwecke. Folgendes passierte, ich war, also wenn ich die Vita gecheckt habe richtig, dann könnte es 2012 gewesen sein, dass ich irgendwo bei IKEA stehe und mich ruft eine ältere Dame an aus Österreich und sagt mir, ja Herr Langer, Sie sind ja bei uns bei den Salzburger Festspielen engagiert, ich bräuchte da mal noch ein paar Daten und fängt dann an, irgendwie da mir irgendwelche Kontofragen zu stellen und Vertragsfragen und wie ich denn einig gewesen worden sei und so. Und es ging so schnell, dass ich konnte gar nicht so schnell schalten. Und da habe ich gesagt, irgendwann so, Moment mal, nee, stopp, ich glaube, es gibt ein Missverständnis, ich bin das nicht. Und dann sagte sie, was? Ach so. Und dann glich sie dann doch nochmal Adresse und kompletten Daten ab und merkte dann, dass es wohl der falsche Johannes Langer war oder der falsche Johannes Lange. Weil der Johannes Lange, der war ja bei den Salzburger Festspielen. Und das könnte so 2012 gewesen sein. Von daher auch eine schöne Losen-Story. Und daraufhin habe ich tatsächlich meinen Namen auch mit weiterhin bestärkt meinen zweiten Vornamen mit in meinen Namen reingenommen. Aber was ganz lustig ist, ist, wenn man jetzt Johannes Lange googelt, dann kommt als erstes ich. Das ist echt böse, ne? Aber so ist das. Ja. Wir hätten uns auch fast getroffen, glaube ich, Johannes Lange und ich, weil ich bin jetzt bei der Soko Leipzig als Ermittler ab jetzt. Und er war ja dieses Jahr auch schon da. Leider haben wir uns nicht gesehen. Das wäre bestimmt ein sehr großer Soko-Leipzig-Moment gewesen, in eurem Sinne. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und viel Kraft für alles, was da kommt.
Das war Johannes Hendrik Langer.
Ach, ist das wirklich gut. Ja, heute kriege ich die Lusenorden, komme ich ran. Ja. Er kann froh sein, nicht bei der Produktion in den Salzburger Festspielen tatsächlich gemeint gewesen zu sein, weil das war eine wirklich beschissene Erfahrung, muss ich tatsächlich zugeben, aber das mit dem Google-Ding, das erzähle ich ja schon Leuten ganz lange. Also danke für die Nachricht, Johannes Hendrik Langer und nicht
Johannes Lange.
Genau, weil das ist mir auch schon mal aufgefallen, dass Google tatsächlich, jetzt ist er ja nachweislich auch einen Relevanzcheck macht und sagt, Johannes Lange Schauspieler ist halt erstmal Johannes Hendrik Langer. Und dann kommst du. Das ist schon ganz gut.
Kommt es
das
bei Johannes Hendrik Langer, denn seit er bei Soko ist, oder gab es das auch schon vorher?
Nein, viel früher. Das geht schon, dass diese kleine Gemeinheit, für die wir nun wirklich nichts können, die geht schon, diese Schikane geht schon länger.
Ich kenne noch einen Johannes Lang übrigens.
Ja, es ist,
jetzt habe ich vergessen, was ich fragen wollte.
Ach so, ist nicht so schlimm. Nee, ich finde das auf jeden Fall sehr lustig. Und ich finde das auch, es macht mit mir gar nichts, dass er zuerst bei Google kommt. Ich finde das eigentlich total ulkig. Und eher, also es ist einfach nur zum Schießen komisch, dass auf diesem Tableau dann so lustige Berufseitelkeiten und Situationen so entstehen, ne? Dass jemand, der fast so klingt wie ich, scheinbar nachweislich erfolgreicher ist und dann sagt Google, auch wenn man meinen Namen angibt, nee, das ist, wahrscheinlich meinst du den, wenn du den Schauspieler suchst.
Und dann warst du, hast du auch noch die Suppe beim Salzburger Festspielen ausgelöffelt.
Und dann auch das noch, ja, genau.
Also vielen, vielen Dank für diese lustige Nachricht und auch alles Gute und liebe Grüße an dich zurück, Johannes Hendrik Langer, und natürlich
ja, herzlichen
an so
Glückwunsch.
Leipzig-Team. Genau.
Ja.
Wie fühlt es sich an, Kommissar zu sein? Das kannst du uns ja auch mal sagen. Und meinst du nicht, du wärst doch lieber bei Soko Wismar, wie Johannes Lange zum Beispiel? Also, ich komme auch in den Fernsehen. Soko Köln. Am 24. Ja. November. Und es ist mir, ich habe an mir gearbeitet, wie man merkt. Es ist mir einfach nicht mehr peinlich. Es ist mir auch egal, wie es alle finden. Ich habe mich verändert. Ich habe es auch jetzt schon Leuten geschickt. Und ich schäme mich nicht wegen des Ergebnisses, wie es sonst so meine Art ist. Weil ich ja vielleicht einfach die crazysten Wochen meines Lebens hinter mir habe, dabei auch unter anderem mein Gesicht verloren habe und so krasse Learnings habe. Irgendwie ist es so ein bisschen, als hätte ich in Drachenblut gebadet.
Oh, wow, sehr gut.
Mhm.
Ja.
Ja.
Ja, geil. Und, Soko Köln, ja, sehr gut. Das hast du jetzt gesagt, offiziell im Podcast.
Ja,
ne?
Weil das ich das
ganz
auch
ganz viele, ja.
Mir beweisen wollte, ob das, also ich will auch wissen, ob das stimmt. Hat das Bestand, meine coole, guckt euch das an. Weil ich mache das nie. Ich habe zum Beispiel auch heute in meinen Insta-Stories gepostet, dass ich, was ich jetzt demnächst drehe und was irgendwie im Fernsehen läuft, merke, dass ich da mich so ein bisschen, finde ich es ein bisschen peinlich, weil ich es angeberisch finde, weil es auch Leute dann sehen, die nicht so viel zu tun haben. Auf der anderen Seite denke ich, ey, ich hatte super viel, lange nichts zu tun. 5 Jahre, keinen einzigen Drehtag, kaum Zeitanfragen. Ich darf auch mal rumsokon. Und darf das auch mal sagen, aber ja, irgendwie ist das verrückt, dass ich da auch immer noch so ein leicht schlechtes Gewissen habe, weil ich vielleicht ja auch so, keine Ahnung, wie so eine mehrköpfige Hydra bin, weil ich so für viele Sachen so stehe oder viele Projekte habe. Egal, auf jeden Fall ist es mir egal, komme was da wolle, ich komme im Fernsehen und Gott, es wird das Ergebnis sein, was es dann halt ist, und ich bin, kann, wie soll ich sagen, ja, ich bin offen dafür, das Ergebnis anzunehmen, wie es ist. Wenn du verstehst, was, das ist so auch Sprache unserer Coaches, ne? Mit dem,
ja.
Das Ergebnis, einverstanden sein mit dem Ergebnis. Nee, dem Ergebnis zustimmen.
Also, weil du hattest ja eigentlich vor, dich dann nochmal coachen zu lassen, um das zu lernen, aber hast du jetzt schon damit so angefangen? Also
ja, das mache ich mit meinem Schauspielcoach wahrscheinlich, mich sehen lernen.
Genau.
Mhm. Aber erstmal geht es ja auch darum, dass man denkt, oh, ich bin bestimmt so scheiße, ich habe bestimmt wieder so viel mit dem Mund gespielt, weil ich immer so ein Schnäuzchen mache, wenn ich irgendwie sowas Intensives darstellen will, und das will ich doch nicht mehr. Und ach, ich sehe dann so hässlich aus, oder wieso habe ich das so opferig gespielt und warum habe ich das, keine Ahnung. Also 1000 Glaubenssätze, die ich mir dann erzähle, warum das alles nicht gut ist, und das möchte ich einfach hinter mir lassen, weil das passt einfach nicht zu mir.
Ja, das stimmt. Das passt nicht zu deinem sonstigen Hochstaplertum,
ja.
Wo du dich so selbstbewusst und selbstsicher darstellst.
Richtig. Richtig, ja.
Nee, das finde ich aber toll, dass du das jetzt so gesagt hast. Das scheint ja dann, jetzt hast du ja eigentlich einen richtigen Schritt gemacht, meine Güte. Da, also einen Schritt, in, also dass du das jetzt auch schon hier so veröffentlichst, weil das ist ja auch schon ein ansehnliches Forum, ne?
Ja, das stimmt. Wir haben auch echt viele HörerInnen und ZuschauerInnen, ja.
Ja,
Sie sind gewachsen, musste ich auch feststellen. Viele Biere wurden uns auch schon ausgetan. Übrigens nicht 24, sondern 16.
18, 19, 17, ja, irgendwie so. Es springen auch mal wieder welche ab. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Das ist ja auch einfach, so ein Abo kann man ja auch einfach nur 2 Monate machen und dann investiert man in etwas anderes und so. Das ist ja auch total, das kann man ja handhaben wie mit Stromtarifen.
Mm, ja, stimmt. Ja, genau. Also wenn ihr Lust habt, unterstützt uns doch. Aber ich habe jetzt gerade überhaupt keine Lust, den Text dazu aufzusagen. Deswegen,
nee,
wenn es euch wirklich was um was geht, wenn ihr uns wirklich liebt, dann findet ihr selber den Weg.
Eben. Steady hat viele große offene Arme.
Genau. Und PayPal, wisst ihr auch, wie man es bedienen kann.
Ja, Shownotes und so, ihr wisst ja Bescheid. Genau. So, Frau Joppig, was noch?
Also, diese Frage noch mal ganz kurz, wie man sich aufstellen soll und seine Zukunft planen soll. Ich wollte dann noch mal mein Spinnenbeispiel bemühen, weil es wird nicht schlechter. Und zwar muss es, finde ich, meiner Ansicht nach fast jede Künstlerpersönlichkeit sollte es machen wie die Spinne. Und zwar sich auf 8 Beine stellen. 4, die einen ernähren und 4, die einen künstlerisch, intellektuell, kreativ beschäftigen. Und ich würde auch Familie und Freunde quasi mit ins mit ins Ernähren und müssen raus, die müssen Standard sein, Freundeskreis und Familie und so. Weil ich finde es einfach totalen Wahnsinn, sich nur auf einen einzigen Beruf zu fokussieren. Wir kriegen dazu nächste Woche auch eine tolle Ansage, wie ich schon weiß. Das ist total wichtig, weil aus meiner Perspektive gesprochen, ich wäre so traurig, wenn ich eben nur die Möglichkeit hätte, am Theater zu spielen oder nur zu drehen oder blablabla. Dieses mehrgleisig fahren entlastet einen auch von davon, es entlastet den Traumberuf Schauspieler sein, Schauspielerin sein. Es nimmt den Druck vom Kessel und man kann es wieder mehr genießen, weil es ist einfach, sein Geld muss man nicht mit Kunst verdienen. Die meisten von den bildenden Künsten an den Hochschulen, an den Kunsthochschulen, die verdienen lange nicht ihr Geld mit Kunst. Die verdienen ihre Kohle selbstverständlich mit was anderem. Denn bis du dich von ein paar Skulpturen und Bildern ernähren kannst, braucht es echt Zeit und Establishment. Und für diesen Bereich ist das viel selbstverständlicher, ein finanzielles Standbein zu haben, als für uns SchauspielerInnen. Das wollte ich mal sagen.
Ja, es gibt aber auch die, und wie bewertest du das, wenn Leute sich mit Haut und Haar der Sache verschreiben, um auch ihre eigene künstlerische Seele in einen Reifeprozess durch eben diese Fokussierung zu bringen, dass auch dann zum Schluss und mit dieser Beharrlichkeit und auch, man würde fast sagen, Ignoranz, auch dann das irgendwie belohnt wird?
Ist du beschreibst es ja schon. Du beschreibst doch schon den Unterschied. Es geht doch auf der einen Seite um Kunst. Also um Kunst machen, seine Künstlerpersönlichkeit entwickeln. Da kommt ja nun nicht das Wort Geld verdienen oder Miete drin vor.
Ja.
Und wenn du es wirklich ernst meinst mit der Kunst, dann schaffst du den Rahmen dafür, dich in ihr zu entwickeln. Und das bedeutet, dass deine Miete eben mal zeitweise nicht von Kunst finanziert wird.
Ja, es ist halt dann macht einen immer so traurig, weil es gab ja mal diese Idee von, gäbe es nicht ein erfüllendes Leben, man hat genug interessante Projekte und okayes Geld und nette Arbeitszeiten und dann doch zu 90% sind das dann schauspielerische Sachen, die man macht, ne? Davon haben wir uns irgendwie so schon sehr stark gelöst. Und ich dachte vielleicht, ja, ich komme da auch gar nicht mehr hin zurück, sich das vorzustellen, dass das auch so singulär sein kann.
Ja, Johannes, wenn nicht Corona wäre, dann wäre auch wahrscheinlich mehr Fülle da. Grundsätzlich geht's doch darum, dass man nicht an so einer Vorstellung von sich selber klebt. Das meiste davon ist nämlich nicht die Leidenschaft zu dem Beruf, sondern es hat so einen ganz egozentrischen Kern. Ich will gesehen werden, ich will vorkommen. Und es gibt noch andere Bühnen im Leben, die man bespielen kann, wo man vorkommen kann und wo man gesehen wird. Ich meine jetzt nicht das Ensemble-Netzwerk, ich halte eine Rede, sondern ich meine Gestaltungsraum. Raum, um sich erkennen und ihn gestalten nach, damit er einem nutzt oder damit du ihm nutzt. Deswegen engagieren sich ganz, ganz viele Menschen in Deutschland auch im Ehrenamt. Weil Ehrenamt macht Gemeinschaft, macht Spaß, macht einen Mehrwert.
Ja, ich weiß.
Sorry, ich bin heute ein bisschen hart drauf, ne?
Nein, ich finde das gut. Habe ich jetzt so gesagt, weil wir sind ja nur mit Ehrenamt, kennen wir uns ja aus. Total. Nee, du bist nicht hart.
Ich weiß auch nicht, mich macht das irgendwie gerade so, mich hat das Thema so, mich macht das irgendwie so sauer, wenn wenn Menschen, also es gibt Menschen in meinem biografischen Umfeld, da ist die Währung Drehtag einfach viel mehr wert als die Währung Rumpelpumpeltheater. Oder ich kandidiere als Präsidentin für die Theatergewerkschaft. Und, und dass diese Währungen so unterschiedlich wert sind, mag ich halt nicht, weil die Währung, ich engagiere mich im Förderkreis unserer Grundschule oder ich engagiere mich oder ich werde engagiert als Schauspielerin und engagiere mich da für meine Rolle, dass Kreativität und Wirken, das ist, was glücklich macht. Und das ist auch was, das muss wertgeschätzt werden. Es ist geil, wenn einer sagt, ich schneide meine Hecke, wie ich es möchte, weil es mir Spaß macht, im Garten zu arbeiten. Verstehst du, was ich meine?
Ne? Ja.
Es wird jetzt immer banaler, aber
Nein.
Wirkung entfalten, das macht glücklich. Und es ist, glaube ich, in vielen Fällen denkt man, es ist der Schauspielberuf, in dem ich nur Wirkung entfalten kann, weil ich, wie unsere Ansagerin ja auch sagte, die Vorstellung habe, ich bin so eine Film-Noir-Schauspielerin, die so ätherisch und einfach von der Muse geküsst genial aus sich heraus ist. Und das mag ich nicht, weil das hat was Opferiges, das hat was Passives. Das Passive ist nämlich, hat Gott mir die Fähigkeit gegeben oder nicht? Und das ist einfach nicht meine Lebenseinstellung, so gestempelt zu werden, giftet zu sein, also ne, begabt oder nicht. Der eine
entdeckt.
Entdeckt zu werden. Meine Güte, wir wollen alle so krass immer entdeckt werden. Ich will auch entdeckt werden. Ich finde es geil, wenn man mich vorschlägt, aber ich hole mir keinen mehr drauf runter. Ich denke mir so, weißt du was, jetzt drehe ich das und alle denken, oh, ist das toll, sie dreht das. Und dann haben alle den Film gesehen und denken, boah, war der flach. Und ich denke, ja, aber ich habe den Koffer mit dem Geld. Und das, und so. Und das sind immer so Scheinriesen, die auftauchen, nach denen man sich sehnt und die dann sich wieder in Luft auflösen, genau wie am Theater. Weil das auch so ein krasser Zufall ist, ob du dann bei einer tollen Produktion dabei bist oder einfach bei einer absolut mittelmäßigen oder beknackten. Und das kann man sich nicht oft genug erzählen.
Das kann man sich nicht oft genug erzählen. Die Frage ist aber, was bleibt überhaupt vom Leben, dass man vielleicht dem Nachhecheln von Scheinriesen, vielleicht, weil das ist ja auch irgendwie ein Auf und ein Ab. Also vielleicht ist das ja auch eine Strategie, ne, die eigentlich gar nicht tendenziell so verkehrt ist, weil nichts bleibt ja später. Oder was bleibt schon? Also,
Johannes, es macht einen sehr unglücklich. Entschuldigung, aber es macht dich und es macht viele Freundinnen von uns sehr unglücklich, weil es immer ein Gefühl von Mangel in ihnen auslöst und nicht Lebenslust im Sinne von, ich kämpfe und ich krieg was und dann falle ich wieder und dann stehe ich wieder auf. Ich finde, das Mangelgefühl überwiegt. Unser Podcast ist ja auch so eine Mischung aus Mangel und Fülle.
Ja, Lachen und Weinen. Ja, ich stelle mich auch jetzt ein bisschen, weil ich will dich da auch so ein besseres Tennis spielen. Natürlich, ich mache mich auch gerade so, ich suche gerade noch eine naivere Haltung zu dem Thema, die ich sonst auch gar nicht mehr so habe. Und versuche da dich auch ein bisschen mit zu kitzeln.
Ja, finde ich auch gut. Finde ich auch
weil
gut.
Weil du so ein bisschen, weil du so schön wütend bist.
Stimmt. Stimmt. Ja.
Ja, das ist die, weil diese Hochgefühle, diese projektbezogenen Hochgefühle und dieses so Zusammenkommen in der Gruppe und diese Verschmelzung und so, also das habe ich jetzt, kenne ich ja nur aus Theaterkontexten und aus Filmkontexten auch so gar nicht, weil ich da nie in einen nachweislich länger in einer Gruppe mich bewegt habe. Das hat schon eine unfassbar große Anziehungskraft, ne? Und ich weiß noch nicht genau, wo der Gedanke jetzt hinkommt, weil die Bereitschaft, die man aufbauen muss, so spontan für so eine Projekte zur Verfügung zu stehen, die hemmt ja irgendwie auch ganz viel anderes Gestaltungsrecht. Oder jetzt die letzte Produktion, die ich hatte, da habe ich innerhalb von 1,5 Tagen zugesagt. Ne? Und das konnte man nur machen, weil alle Verpflichtungen, die man hat, weil man die abstellen kann. Also was du auch erzählt hast, diese Überpriorisierung, weil wenn man anfängt, die abzulegen, wenn man sagt, ich lasse für den Drehtag vielleicht nicht mal alles stehen und liegen und so, das ist, frage ich mich, ist man dann, hört man dann auf, Schauspieler, Schauspielerin zu sein? Oder wann wird es untergemischt? Und wann sind andere Sachen dann wichtiger und so? Weil, so wie das jetzt strukturiert ist, muss das eine immer die höchste Priorität haben und dein Umfeld ist tatsächlich ja schon erzogen, Familie, Freunde. Andere Verpflichtung, du hast einen Drehtag, das musst du machen, unbedingt. Und alle sind ja schon so mitkonditioniert,
weil wir sie ja auch mitkonditioniert haben. Wir haben ja auch gesagt, es kommt nichts rein. Und dann, wir haben diese Währung mitkreiert.
Ja.
Ich weiß nicht, wo das anfängt und wo das aufhört. Ich weiß nur, dass ich einfach Lust hatte, mich mal dazu kurz auszumotzen, weil irgendwo muss es ja einen Ort geben und es kann nur dieser Podcast sein, weil ich ja als offiziell in meinem echten Leben, wo ich nicht nur eine Stimme im Podcast bin, bin ich ja eine Befürworterin von Schauspielerin sein, Schauspielerinnen schützen, Arbeitsbedingungen, hast du nicht gesehen. Aber privat geht es mir auch so wie unsere Ansagerin aus der letzten Folge, der Busen. Darf ich mich eigentlich noch Schauspielerin nennen? So. Weißt du, wie viele Hörspiele und wie viele Theaterstücke und wie viele Drehtage, ab wann darf man sich das nicht mehr nennen? So. Und das ist, glaube ich, auch eine sehr deutsche, anti-interdisziplinäre Einstellung. Sich total. Selbst die Künstleridentität abzusprechen, nur weil man nicht in der Erwerbstätigkeit Schauspielerin ist. Das ist, was ich sagen wollte.
Total, ja. Ja, absolut, absolut.
Und es ist halt witzig, weil ich habe diesen Lusen-Podcast mit dir gestartet vor fast einem Jahr. Ich glaube, wir sind im Januar rausgekommen, oder?
Wir haben im November unsere erste schmutzige Testfolge in Kassel aufgenommen.
Richtig, richtig.
Ja.
Und sind wir im Dezember rausgekommen? Es ist ja auch egal. Auf jeden Fall haben wir fast seit einem Jahr diesen Podcast. Und ich habe gestartet mit dir, das weiß ich noch genau, wo ich dachte, okay, dann sind die Rollenverteilungen so, ich will aufhören und eigentlich nicht mehr Schauspielerin sein und du willst aber umso mehr Schauspieler sein. Darf ich eigentlich noch einen Schauspiel-Podcast machen, wenn ich das gar nicht mehr richtig sein möchte? Ja, und jetzt sitze ich aber hier und wäre in dem Corona-Jahr so viele Drehtage wie noch nie in meinem Leben gehabt.
Ja.
Wie verrückt ist das denn? Ja, look the change. Und trotzdem brauche ich diese... Wie soll ich denn das sagen? Ach, ich lüge das vielleicht auch ein bisschen.
Ach, lügen, losen, lieben, leben, das ist doch alles, was wir hier machen. Auch ja, ich frage mich gerade, wo ich so hängen bleibe, ist, was jetzt auch die E-Mail von der einen unserer Zuschauerin, gesagt hat, wie gestaltet man sein Leben, wenn man immer so viel, wenn ich sage, die Priorität ist dieser Beruf, das heißt, die Nichtplanbarkeit der Dinge. Und dann sagt man sich aber gleichzeitig, man muss sich mit anderen Sachen beschäftigen, sonst wird man unglücklich, wie die Spinne auf 8 Beinen stehen. Aber einige Beine, die können ja nicht immer so klapprig sein, dass man halt eigentlich nur mit dem einen Bein laufen kann, weil man auf das immer setzt, wenn es, ach nee, die Metapher hinkt, wie das Bein, aber... dass alle anderen Sachen liegen bleiben müssen, wenn diese höchste Priorität Schauspielerin sein abgefragt wird von der Welt da draußen. Du wurdest entdeckt, ausgewählt, besetzt, jetzt schwing dich auf deinen Besen und leiste ab. Ja, es ist verrückt ja, oder ziehe in diese Stadt.
Es bleibt ein Widerspruch, den wir nicht auflösen können. Natürlich ist es geil, in einer Gruppe zu arbeiten. Natürlich ist es geil, beim Film zu arbeiten. Du verdienst viel mehr Kohle. Die Leute sind hammernett zu dir. Filmteams sind ein unheimlich lustiger Ameisenhaufen mit super Menschen, die spezielle Fähigkeiten haben. Es gibt cooles Catering. Du wirst immer so angezupft von den Zupferinnen, die dir... Die dich immer so berühren und kriegst hast tolle MaskenbildnerInnen. Wie am Theater übrigens auch und ja, triffst auf tolle, auf coole One-Night-Stands quasi, ne? So.
Es ist alles immer One-Night-Stand-mäßig, ja. Auch das andere Projekt, das war so intensiv und das ist so weit weg jetzt wieder, das ist unfassbar, weil das auch so ein kompakter Monat war und jetzt steht man schon wieder, deswegen habe ich auch davor gefragt, was sucht man nach diesen Inseln der Intensität? Und ist das vielleicht auch, ist das ein Leben? Weil, dass man jetzt wieder guckt, welches nächste Projekt macht mich, gibt mir wieder so eine intensive Schauspielererfahrung, dass ich davon wieder so knabbern kann oder ein bisschen Proviant noch habe. Aber das Projekt ist jetzt zweieinhalb Wochen weg und das fühlt sich unfassbar weit weg an. Und fast so, als wäre es nicht passiert. Also auf eine gewisse Art und Weise.
Ich habe bei dir auch das Gefühl, du willst immer noch so doll entdeckt werden und du willst so ausgewählt werden. Also irgendwie...
Das stimmt. Ja, nee, das geht so.
Aber irgendwie denke ich das immer und das stört mich auch immer so ein bisschen, weil es macht so passiv. Also dieses, du bist so kreativ und du bist so klug und du kannst so geil denken und du kannst so geil schreiben. Und das so ein Lebensentwurf, ich glaube, ich habe das halt, man kommt so in den Raum und man ist eine Persönlichkeit mit Ausstrahlung, man kann einen googeln und erfährt Reden über einen oder Dinge oder so und dann ist man auf einmal, keine Ahnung, am Filmset klein oder du schreibst toll, denkst groß, bist einfach ein brillantes Ass im Ärmel, auch in der kulturpolitischen Arbeit, als Freund sowieso, als Dramaturg, mega, du bist krasser Dramaturg übrigens auch. Und dann sagst du, du willst aber am liebsten nur so einen Spielermoment oder vielleicht so einen geilen schwitzenden Junkie spielen oder so.
Ich frage mich das, weil ich komme da selber in so einen Zweifel. Ich zweifle doch die ganze Zeit. Das ist ja gar keine Frage. Das stimmt schon. Ja, wer möchte nicht, weil es macht ja auch dann so verflixt. Es macht ja auch dann so Spaß tatsächlich. Und irgendwie ist das dann doch noch das, was man sagt. Was bist du? Ich bin Schauspieler. Das ist immer noch, was ich sage, wenn ich gefragt werde.
Ich auch.
Und das ist ja, das sagt ja auch viel aus über uns.
Vielleicht sollten wir sagen, ich will Schauspieler sein.
Ja, ich will Schauspielerin sein. Ich will mal wieder Schauspieler sein. Das ist mein Job. Ja.
Weißt du, du könntest kulturpolitischer Sprecher bei den Grünen oder den Linken sein. Oder ein Kulturreferent. Du könntest richtig geile Paper schreiben. Du könntest richtig was bewegen. Ist jetzt nur ein Beispiel. Aber du willst einfach irgendwie lieber eine Vorstellung spielen, die am Ende 80 Leute gesehen haben, wovon sich 20 an dich erinnern. Ich übertreibe.
Ja, das ist ja nun auch, ich mache das jetzt dadurch auch unser Coaching. Ich suche nach was anderem, aber das krampfhafte Suchen im Außen ist so anstrengend, dass ich jetzt gucken muss, dass ich mich, es klingt so, als wäre ich so ein fauler Sack, der jetzt sich auf die Couch setzt und wartet, dass was kommt. Ich habe es einfach nicht gefunden, als ich mein Schauspieler-Dasein auch versucht habe abzulegen und zu gucken, was ich alles machen kann. Und das hat mich auch verwirrt, so zum Beispiel. Aber ich habe jetzt so ein, zwei Dinge gefunden, die ich nachrecherchieren möchte oder wo ich auch in anderer Funktion Hilfestellung leisten kann. Zum Beispiel auch für ein Theater in Berlin jetzt, was ich wieder neu gründen möchte, was es schon lange gibt, über fast 30 Jahre und so. Und da könnte ich jetzt da könnte man irgendwas übernehmen, was nicht Schauspieler-Dasein ist, was aber viel Denken und strategisch sein ist, aber dann vielleicht auch vielleicht im besten Falle damit endet, nochmal cool ein lustiges Märchen zu spielen, noch dazu und so. Das wäre natürlich klasse. Das ist natürlich dann sowas wie ein Traum, aber ich denke auch, Gott, natürlich viel nach, studiere ich nochmal. Gott, was meinst du, wie oft ich noch wieder Medizin studieren wollte? Das ist ganz fürchterlich.
Ja, ich wollte direkt in meinem Erstengagement Psychologie nochmal studieren.
Ja, nicht nur im Erstengagement, das wolltest du vor 2 Jahren nochmal studieren.
Das wollte ich fast jedes Jahr studieren.
Ich muss dazu sagen, wenn Lisa aus dem Sommerurlaub kommt, dann möchte sie meistens was studieren. Ja.
Irgendwie schon, stimmt. Ja, ja.
Und dann, ja, das ist, es ist ungewöhnlich.
Ich weiß was. Ich finde nur SchauspielerIn sein ein bisschen ähnlich wie in dem Dorf, in dem man aufgewachsen ist, leben zu bleiben und nie die Stadt zu verlassen.
Hm. Ja. Absolut. Ich will einfach.
Hoffentlich gibt es keine Hate-Kommentare. Hey Leute, schreibt uns gerne, wenn ihr Lust habt, was anderes dazu zu sagen. Wir lesen das gerne vor. Schreibt
Total.
Uns gerne.
Nee, wir sind da auch, weil es ist nicht.
An losenlohnt@gmail.com.
Genau, mit 3 O bitte.
Ja.
Es ist ungelöst. Also auch, genau, es bleibt, es ist, man sieht es auch, wir stochern schön rum.
Ja, genau, ja. Also wir haben da keine klaren, also ich habe da eine ziemlich klare Haltung zu, die höchst unsicher ist. Und deswegen freuen wir uns auch über eure Notizen dazu.
Und ich habe eine Gewissheit, die sich bei mir sehr schwer in Handlung umsetzen lässt.
Was heißt das?
Das heißt, ich weiß, dass ich ganz gerne was anderes machen möchte auch und mich auch gerne in anderen beruflichen Kontexten weiterentwickeln würde. Und ich finde es nicht.
Stimmt, auch, du hast mir schon so viele gute Ideen gesagt. Weil bei dir ist das nämlich auch so, dass du nach jedem 4. Wochenende mir was Neues erzählst, was du jetzt Lust hast, für einen Job dir zu besorgen.
Ja. Deswegen lieben wir uns.
Weil wir Loser sind.
Ist immer neu. Weil also kreativ mit dem Losen umgehen, ja.
Ja, aber dass du dich nicht beworben hast bei diesem alternativen Beerdigungsdings als Trauredner, das bedauere ich schon.
Was bedauerst du? Ja, stimmt, das ist gut. Ja, da schlawenzel ich jetzt, würdest du in meinen Terminkalender gucken, denn gäbe es da einen Termin dazu, dass ich jetzt, ich habe das immer wieder vergessen, ich habe dann auch wieder die Vorhaben vergessen. Es ist wie eine Hypnose. Man wird auch von diesem Beruf hypnotisiert oder von dieser, von, ja, sowas, dass man irgendwie immer wieder da so, oder ich da immer wieder in diesen Wachtraum reinfalle und dann auch hoffe, dass da irgendwas, ich weiß auch nicht, nun war wirklich auch Stillstand auf allen Bereichen und auch mit so sich für andere Jobs bewerben und begeistern, das war ja irgendwie jetzt auch, ein sehr enger Fantasieraum, fand ich, das letzte halbe Jahr. Und dann hatten wir so viel Spaß mit Rumpelpumpeltheater und so.
Ey, krass, das Corona-Jahr war mein größtes Jahr. Ich habe das größte Learning gehabt. Ich habe die krassesten Erfahrungen gemacht auf kulturpolitischer Ebene. Ich habe heftige Entscheidungen getroffen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir im Dezember mal eine Was-habe-ich-gelernt-Folge machen.
Ja, so ein schön wie auf RTL, genau, die besten Momente des Jahres, da schneiden
ja,
wir auch.
Schickt uns doch auch eure besten Momente des Jahres, auch gerne als Sprachnachricht. Wir haben jetzt ja Johannes Hendrik Langer mal einfach reingeschnitten, der war ja keine coole Sau und keine Ansage, einfach so. Macht das doch auch, wenn ihr Lust habt, oder? Sollen wir das nicht mal planen, dass man sagt, die besten Erkenntnisse und das Beste, das...
Learning.
Die besten Learnings.
Ja.
Die besten Learnings von 2020, die würden wir gerne sammeln und in einer Folge zusammenfügen.
Ja.
Oh, hast du Angst, dass du das jetzt schneiden musst, ne?
Ach so, ich sehe schon wieder.
Still.
Oh nein.
Ja.
Nein, Quatsch. Shit. Nein, ich schneide das gerne, das geht ganz schnell. Das ist doch gar keine Frage.
Cool. Ach so, übrigens, ich habe mal wieder die Frage gestellt bekommen, wie wir aufnehmen, ne? Für die Leute, die neu zugeschaltet haben, das ist die Double-Ender-Methode. Ich telefoniere mit Johannes mit einem Headset und habe im Raum einen Laptop, an den ein Mikrofon angeschlossen ist. Dieses Mikrofon nimmt nur meine Stimme auf. Johannes sitzt in seinem Auto, telefoniert mit mir mit dem Headset und hat einen Laptop vor sich, wo ein Mikrofon angeschlossen ist, das nur seine Stimme aufnimmt. Und diese beiden Stimmspuren werden hinterher übereinander gelegt. That's it.
Das ist das ganze Herrschaftswissen, was wir haben. Stimmt. Ich wurde auch wieder in einer E-Mail gefragt, die ich noch nicht beantwortet habe. Das ist die, Das ist der ganze Trick. Das ist die ganze Magie dahinter. Wie macht ihr das eigentlich? Ich habe das ganz oft jetzt schon gehört.
Das ja, man fragt toll. Sich eher, wieso machen die anderen das nicht so? Das ist doch easy peasy.
Ja. Ich glaube, versierte Podcaster machen das mittlerweile. Also wer seinen Podcast in Corona-Zeiten am Leben gehalten hat, der weiß, mit Double Ender auf jeden Fall umzugehen.
Richtig, ja.
Wir dachten ja auch ewig, wir müssen uns mit einem Auto irgendwie in die Pampa setzen und irgendwie in so eine brandenburgische Gartenkolonie uns versteckt da über die Berlinale reden. Und aber ja, ulkig, ne?
Ja,
was will ich alles gelernt haben?
Ja, total. Wirklich, das ist wirklich auch, glaube ich, eine coole Liste, das zu machen. Was waren die besten Learnings? Das können ja auch banale Sachen sein. Es muss ja nicht immer
einfallsreich und klug sein,
ja, genau.
Wie wir es sonst immer sind.
Ja. Ach genau, und wenn ihr Lust habt, uns eine Ansage zu schicken, müsst ihr auch nicht einfallsreich und klug sein. Schickt sie uns doch einfach. Wir schicken euch, schickt uns eine Mail an losenlohnt@gmail.com und wir schicken euch einen Baustein. Tut's für eure KollegInnen.
Super.
Ich habe hier noch voll viel auf der Liste, aber Johannes, wir haben jetzt so viel gesprochen und sind richtig schön in einen Deep Dive gekommen.
Ja,
dabei ging die Folge so schlecht los. Ich habe mich richtig geärgert.
Warum?
Ja, weil ich das so schlecht fand, dass wir so lange rummeandert haben über dieses Bohren und so, weil es stimmt ja schon, das mit dem Bohren, dass man es nicht beigebracht bekommt, richtig und so. Aber dann fühlt sich das so aus und dann finde ich, dass wir uns dann zu sehr selbst gefallen, dann gefällt mir das nicht. Ich finde, es muss ein Schauspielpodcast sein und dann, wir sind ja nicht Schulz und Böhmermann. Wir sind ja ein Schauspielpodcast und nicht, wir dürfen über alles reden und sind immer funny.
Ja, ich finde aber so ein bisschen, ich finde, das könnte uns auch, jetzt machen wir sehr viele Aufträge an die Community. Wie findet ihr das? Mögt ihr das, wenn wir den Themenkomplex verlassen? Weil wir sind schon sehr diszipliniert, finde ich. Also, dass wir seit, weiß ich wie vielen Folgen, tatsächlich eigentlich immer in dem Themenkomplex bleiben, finde ich schon beeindruckend. Also.
Aber ich habe total viel erlebt und davon habe ich nichts heute erzählt. Stichwort Manfred Zapatka.
Ja, das musst du einfach dann nochmal, wir nehmen die Woche ja nochmal auf.
Gut.
Ja, versprochen. Ach, aber bevor wir in den Sack hauen, da kam doch gerade eine interessante E-Mail rein.
Ja, genau, weil ich habe nämlich auf die Frage, die uns gestellt wurde, versucht, eine Antwort zu finden. Und zwar kam mehrmals die Frage auf, warum es eigentlich so viele Schauspieldatenbanken gibt. In Deutschland. Wir haben Filmmakers, Crew United, Cast Upload, Schauspielervideos, Cast Forward und Cast Connect Pro. Manche kosten 99 Euro, manche kosten 119 Euro, manche sind kostenlos und genau. Was man aber machen muss, ist dort regelmäßig seine Einträge einpflegen. Manche sind miteinander verknüpft, manche sind nicht miteinander verknüpft. Es ist ein bisschen kompliziert. Und jetzt habe ich den Geschäftsführer von Crew United angerufen und gefragt, warum es so viele gibt. Und er sagt, das weiß ich nicht. Also habe ich den Bundesverband für Casting angeschrieben und die haben uns gerade geantwortet, Johannes, das will ich doch kurz vorlesen.
Ja.
Liebe Frau Jopp, lieber Herr Lange, leider haben wir, der Bundesverband für Casting, keinen Einfluss auf die Vielzahl der Datenbanken. Das nennt sich freie Marktwirtschaft. Solange die Betreiber damit Geld verdienen, wird das auch so bleiben. Jede Datenbank hat ihre Vor- und Nachteile. Deswegen gibt es auch kein einheitliches Stimmungsbild bei den Castern, welche Datenbank die optimale ist. In der Regel suchen die Caster auf allen Datenbanken, aber präsentieren ihre Vorschläge an Produzenten und Regie in nur einer. Wenn jemand Einfluss auf die Vielzahl nehmen könnte, wäre das der BFFS, denn deren Mitglieder zahlen für die Einträge. Naja, wir zahlen alle für die Einträge, nicht nur die Mitglieder des BFFS. BFFS, für die Leute, die das nicht mitwissen, ist der Bundesverband für Film, Fernsehen, Synchron und auch Theater. Eine Gewerkschaft. Dort gibt es auch gerade eine Umfrage, welche Datenbank wie benutzt wird. Eine einfachere Umfrage gibt es auch bei Casting Network. Sie ist dort veröffentlicht. Also es gibt sogar schon zwei Umfragen. Das Problem der Datenbanken entsteht übrigens auch gerade in UK, wo sich neben Spotlight noch andere Datenbanken etablieren. In Frankreich gibt es seit kurzem die Datenbank Troopers. Troopers ist mit 9,90 Euro teurer als die Volleinträge in deutschen Datenbanken. Und dann gibt es natürlich Belfay, was aber eher Crew United entspricht. Genau, Cornelia von Braun.
Ah.
Ja, vielen Dank für diese Antwort, Cornelia von Braun. Das, sagt uns jetzt gar nichts.
Nee, das hätte ich mir jetzt auch sagen können, weil klar, solange damit Geld verdient wird, macht damit jemand ein Geschäft. Aber das hat ja noch...
Die Genese hätte mich interessiert. Wann entstand welche Datenbank und wann hat jemand gesagt, die ist ja so schlecht, da muss ich eine eigene machen.
Eben, weil sie sich ja dann doch alle prinzipiell stark ähneln. Das Frontend-Design ist halt dann einfach anders. Und dann gibt es eine Datenbank wie Cast Upload, wo alles genauso ist wie bei den anderen und auf einmal ist die kostenlos und das macht ja alles, also diese ganze Entwicklung macht ja gar keinen Sinn so richtig, ne? Also,
Nee, macht irgendwie keinen Sinn. Trotzdem ist es toll, dass sie sich die Zeit genommen hat, Total. Uns zu antworten und sie kann sich ja auch nicht eine Antwort einfach aus den Fingern saugen, die es quasi in der Branche nicht gibt. Also herzlichen Dank dafür. Trotzdem sehr unbefriedigend. Vielleicht müsste man alle Datenbanken anschreiben und fragen, warum sie sich gegründet haben. Weil dann würden wir auf die Genese kommen.
Mhm. Das könnte man mal machen.
Oder wir fragen unsere FreundInnen vom BFFS, wenn vielleicht haben die ja einen...
Vielleicht haben die das ja auch schon vor.
Und Peak schon, aus der Umfrage.
Vielleicht haben die ja auch schon genau da irgendwie was ins Visier genommen. Aber... Ja. Die Datenbanken abzuschaffen, die sich ja als Institutionen und privatwirtschaftlich geführte Unternehmen gegründet haben und nun ja auch Angestellte haben und alles, ne? Also das ist ja auch richtig. Da wird ja
Hammer
auch
viel Arbeit, so ein Ding aufzubauen, gar keine Frage, genau. Ne?
Also da ist jetzt schwer zu sagen, hast dich Bock aufzuhören, damit der Markt übersichtlicher wird.
Genau.
Ich glaube, das wird sehr schwierig, ja.
Ja, ja. Aber da sieht man halt auch mal, was für eine needy Branche oder was für, sind so eine needy Crowd, ne? Also da ist eine Datenbank, da trage ich mich ein. Ja, es kostet aber Geld. Ja, das ist es mir aber wert.
Ja, ja.
Wenn wir alle sagen würden, wir tragen uns aber nur auf einer Datenbank ein, dann würden auch alle nur diese Datenbank benutzen. That's it.
Hm. Ja, das stimmt. Das ist wie das Geschäft mit der SchauspielerInnen-Porträtfotografie. Auch so ein gutes Geschäft. Es gibt ganz tolle KünstlerInnen, die das machen, aber es ist auch verrückt, weil die needy Crowd ist halt so krass. Leute, die schlecht verdienen, ganz oft schlechte Jobperspektiven haben, aber alle 3-4 Jahre einen neuen Satz Fotos brauchen. Das ist schon auch...
Job wird nie aussterben.
Der wird nie aussterben. Symbiotisch. Ja.
Ah, guck mal, hier ist meine Liste. Ich kann ja mal ganz kurz meine Liste vorlesen. Also Schauspieler, Filmmakers hostet meine Videos alle. Und ich zahle 119 Euro für. Crew United speist auch seine Daten bei Cast Upload rein und bei Schauspielervideos. Zahle ich auch 119 Euro für. Cast Upload bekommt seine Videos von Filmmakers und seine Daten von Crew United. Und Schauspielervideos ist verknüpft mit Crew United. Mhm. Cast Forward wiederum ist total eigen. Habe ich auch einen Volleintrag, auch 119 Euro im Jahr. Und Cast Connect Pro, da habe ich hier nur einen Link, da zahle ich, glaube ich, gar nichts für. Da muss ich nur ab und zu meine Dateneinträge neu generieren. Da ist es mir gestern passiert, dass ich mein neuestes Projekt eintragen wollte und es ist einfach an Stelle 3 gerutscht, statt auf Stelle 1, was halt blöd ist, weil eigentlich muss ja das letzte, aktuellste Projekt oben stehen. Ja, habe ich den auch geschrieben, wie man denn das... in die richtige Reihenfolge kriegt, da gibt es keinen Button. Naja, genau. Und das macht bei vielen so ein blödes Gefühl. Ne? Man zahlt dafür, wenn ich jetzt hier so gucke, dann zahle ich quasi über 100, also ich zahle fast 360 Euro im Jahr, um auf 3 Filmdatenbanken zu sein. Weil ich da Volleinträge habe, damit Leute schneller auf mein Video klicken können. Vielleicht muss ich mich da auch mal downgraden. Aber dann gibt es die Momente, wo ich wieder denke, ich muss mich upgraden, um es ernst zu meinen. Ach, ich weiß es doch auch nicht mehr.
Das ist doch eine gute kleine Parabel, die alles beschreibt.
Ach, ich weiß es doch auch nicht.
Ich weiß es doch auch nicht. Soll ich mich down oder upgraden auf den scheiß Filmdatenbanken oder nicht? Ja.
In diesem Sinne wünsche ich allen da draußen, die es genauso nicht richtig wissen wie wir, ein ganz herzliches Toi, toi, toi. Wofür es sich
zu Lusenton.
Hey! Und Johannes, wofür hat es sich für dich gelohnt zu losen?
Für mich hat es sich heute gelohnt zu losen. Ach, ganz klassisch und einfach. Wieder mal das Losen zuzugeben. Durch das Losen wieder in so, gerade heute auch in so ein bisschen Frust zu kommen und Unruhe, doch noch was zu machen und anders zu werden und ach, ich weiß nicht, irgendwie, ja, war das sehr losig, das Losen, und starke Gefühle sind ja auch immer nicht schlecht. Dafür hat es sich gelohnt. Und Lisa, wofür hat es sich heute für dich gelohnt zu losen?
Für mich hat es sich gelohnt zu losen, weil ich durch das Losen erfahren habe, dass meine Komfortzone nicht immer der beste Ort ist, um sich aufzuhalten. Und das Losen meine Horizonte erweitert hat und ich noch andere tolle Orte entdeckt habe, an denen ich mich part-time aufhalten kann.
Sehr, sehr gut. Na dann, tschüssi.
Wofür ist sie zu losen lohnt? Wofür ist sie zu losen lohnt? Wofür ist sie zu losen lohnt? Wofür ist sie, wofür ist sie, wofür ist sie, wofür ist sie, wofür ist sie zu losen lohnt? Wofür ist sie zu losen lohnt? Wofür ist sie zu losen lohnt? Wofür ist sich zu losen? Da da da, ba ba ba, ba da ba, ba da ba, ba 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 ba, ba 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 ba, ba da ba da ba 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 ba. Wofür ist sich zu losen? Los.